Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll am Mikrofon. Xenotransplantation, das ist das große Versprechen der Medizin. Dort, wo heute Spenderorgane fehlen, könnten bald die Organe genetisch veränderter Schweine aushelfen. Seit 2-3 Jahren gibt es erste Transplantationsversuche an Menschen. Aus den USA, heute auch aus China. Und wo bleibt Deutschland? Auch bei uns wird die Xenotransplantation vorangetrieben. Der Pionier aus München, Bruno Reichert, hofft seit Jahren und beobachtet derweil die Konkurrenz.
Ich habe keine Angst von United Therapeutics, ich habe keine Angst von eGenesis. Wir müssen nur gut sein, wir müssen auch nicht die Ersten sein. Wir müssen nur irgendwann die Besten sein und wir müssen es in die Klinik kriegen. Das ist mein Anspruch.
Der Versuch aus China und wie er sich einfügt in die Studienlage ist gleich unser erstes Thema. Und wer sich damit auskennt, das ist mein Kollege Michael Lange. Michael, was ist da heute publik geworden aus China?
Ja, es konnte erstmals die Lunge eines gentechnisch veränderten Schweins in den hirntoten Körper eines 39-Jährigen verpflanzt werden. Im Süden China war das. Die Chirurgen von der Zhangzhou Medical School berichten in Nature Medicine von einer erfolgreichen Operation. Das heißt, die Lunge hat funktioniert, die Atmung hat funktioniert, die Lunge hat den Körper mit Sauerstoff versorgt. Allerdings wurde nur der linke Lungenflügel transplantiert und die ursprüngliche Lunge blieb im Körper des Hirntoten. Die war zur Sicherheit also auch noch da, falls da etwas schiefgegangen wäre. Und insgesamt lief dieser Versuch 9 Tage, dann wurde er abgebrochen. Und ein Erfolg ist die Sache deshalb, weil in diesen 9 Tagen kam es nicht zur Abstoßung der Lunge.
Gab es irgendwelche Komplikationen, die bemerkenswert wären?
Ja, es gab schon einige Sachen, die man nicht erwartet hatte, die die Ärzte beobachtet haben. Zum Beispiel sogenannte Ödeme, das sind Schwellungen und mit Wassereinlagerungen. Die waren schon nach 24 Stunden zu beobachten. Das wäre sicherlich im Fall einer Operation an einem lebenden Patienten nicht so gut gewesen. Das wären gleich wieder Komplikationen gewesen. Hier konnte allerdings das Experiment fortgesetzt werden. Nach 3 bis 6 Tagen wurden dann Antikörper nachgewiesen, die sich gegen die Schweinelunge richteten. Auch das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Es kam aber nicht zur Abstoßung. Also innerhalb dieser 9 Tage, ja, hätte es funktioniert, ein Patient mit dieser Lunge hätte überlebt.
Mhm. Zuletzt gab es ja bereits spektakuläre experimentelle Xenotransplantationen an schwerstkranken Patienten. Warum jetzt mit einem Hirntoten?
Ja, der Schritt vom Tierversuch zum Patienten ist bei der Lunge besonders schwierig und deshalb hat man dieses hier gemacht. In China wurde das übrigens auch schon zuletzt bei der Leber genauso gemacht. Erstmal das Experiment mit einem Hirntoten, bevor man sich an Patienten wagt. Und bei der Lunge ist es einfach besonders riskant, weil die Lunge steht in direktem Kontakt mit der Außenwelt. Da kommt Luft rein, da ist eine ganz starke Durchblutung. Deshalb hat die Lunge ein besonders hohes Risiko für Entzündungen und für Infektionen. Also deshalb mit der Lunge muss man besonders vorsichtig sein. Und die Chirurgen in China sagen selbst, dass sie erst noch weitere Erfahrungen sammeln möchten, dass sie noch nicht so weit sind, dieses Experiment, also eine Schweinelunge für einen Patienten, der gerettet werden soll, zu verpflanzen. Das ist definitiv noch Zukunftsmusik. Das hier sind Experimente, die zwar als erfolgreich betrachtet werden, die aber nicht direkt in die Klinik führen.
Lass uns noch einmal kurz auf Deutschland schauen. Werden bei uns auch demnächst Schweineorgane in Menschen verpflanzt? Man wartet ja schon eine Weile drauf.
Man wartet schon eine Weile drauf. Es wird jede Menge Grundlagenforschung bei uns betrieben. Vor allen Dingen in München an der LMU, da gibt es eine Gruppe, die da seit Jahrzehnten dabei ist. Die haben sehr erfolgreiche Experimente gemacht mit Pavian. Die haben die längsten Überlebenszeiten weltweit erreicht und deshalb wollen die Ärzte, zum Beispiel der Pionier, den wir gerade gehört haben, Bruno Reichert, unbedingt in die Klinik. Er ist mittlerweile 82 Jahre alt und wünscht sich nichts sehnlicher als das. Aber es zieht sich hin, es werden weitere Studien hergestellt und man sagt, man ist jetzt eigentlich soweit. Allerdings muss man da ganz klar sagen, nicht bei der Lunge, sondern da geht's um das Herz. Und ich denke, in der Praxis wird zunächst das Herz und die Niere werden die beiden Organe sein, die sich in der Praxis möglicherweise in den nächsten Jahren durchsetzen können. Bei der Lunge sehe ich das nicht.
Danke, Michael Lange, für die Einordnung. Es war die erste Xenolungentransplantation an einem Menschen, vorerst an einem hirntoten Menschen. Wenn sich die Bundesregierung mit dem Rentensystem befassen muss, dann hat das auch hiermit zu tun. Wir werden immer älter. Die Lebenserwartung stieg in den reichen Ländern im letzten Jahrhundert ziemlich gleichmäßig. Statistiker nennen das linear. Aber jetzt flacht die Kurve erstmals ab. Erforscht hat es ein Team um José Andrade vom Max-Planck-Institut für Demografie in Rostock. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen.
Right now, let's say this linear increase is not happening anymore. So what we observe with our findings is that
unsere Ergebnisse zeigen eine Verlangsamung der Lebenserwartung. Wenn wir beispielsweise davon ausgehen würden, dass sich die Sterblichkeitsrate im gleichen Tempo verbessert wie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, würde die 1980 geborene Kohorte im Durchschnitt 100 Jahre alt werden. Unsere Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass es keine Kohorte der Jahrgänge 1939 bis 2000 geben wird, die diesen Meilenstein erreicht. Wir beobachten also für diese Kohorten eine Verlangsamung statt eines kontinuierlichen linearen Anstiegs der Lebenserwartung.
Wir sprechen hier nur von Ländern mit hohem Einkommen, muss man dazu sagen. Nur dafür hatten sie ausreichend Daten. Was könnte denn der Grund für die Entwicklung sein?
Im Wesentlichen war der Anstieg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts linear, weil die Säuglings- und Kindersterblichkeit dramatisch abgenommen hat. Das führte danach zu diesem linearen Anstieg der Lebenserwartung, da mehr Menschen die Kindheit überlebten und somit länger überlebten. Die Lebenserwartung dieser Generationen stieg in der ersten Phase des 20. Jahrhunderts in jedem Jahrgang um etwa 5,5 Monate.
5 months per generation during this first period of the 20th century.
So what you describe is more or less a saturation effect.
Das ist also sowas wie ein Sättigungseffekt, oder? Die Sterblichkeit in jüngeren Altersgruppen ist gesunken und erreicht ein Limit, während die älteren Altersgruppen kaum noch dazu gewinnen.
Yeah, let's say that the infantile mortality is so low in those countries. There is no room for improvement.
Ja, die Säuglings- und Kindersterblichkeit ist in diesen Ländern inzwischen so niedrig, dass es keinen Spielraum in den jüngeren Altersgruppen mehr gibt. Das Problem ist jetzt, dass selbst ein paar Fortschritte bei älteren Menschen nicht ausreichen, um das auszugleichen. Deshalb beobachten wir diese Verlangsamung in den Jahrgängen zwischen 1939 und 2000.
Trotzdem steigt die Lebenserwartung weiter, nur eben nicht so schnell. Gibt es denn Länder, die die 100-Jahre-Marke noch erreichen werden?
Unseren Ergebnissen zufolge wird es kein Land geben, in dem die zwischen 1939 und 2000 Geborenen die 100 erreichen werden. Das ist sozusagen der Rahmen unserer Analyse. Unseren Ergebnissen zufolge wird in diesen Generationen niemand im Schnitt die 100-Jahre-Marke erreichen.
Wenn nicht 100, was könnte dann das neue Limit sein?
Wir sprechen hier nicht von einer festen Schranke, sondern vom Durchschnitt. Betrachten wir beispielsweise die Prognosen zur Weltbevölkerung, so wird das Land, das bei der Sterblichkeit am besten abschneidet, in der 2000er-Kohorte im Durchschnitt 94 Jahre alt. Aber das sind natürlich Prognosen und alles ist möglich. Es handelt sich um fundierte Schätzungen, die auf historischen Daten basieren, aber dennoch nicht hundertprozentig sicher sind. Wir haben hier also eine Schätzung, dass die im Jahr 2000 Geborenen im besten Land mit der niedrigsten Sterblichkeit im Schnitt 94 Jahre alt werden.
Let's say in the best country with the lowest mortality.
Welches Land ist das?
This one specifically is Japan, for example.
Das ist zum Beispiel Japan.
Sagt Dr. José Andrade vom Max-Planck-Institut für Demografie in Rostock. Nachzulesen ist die Studie im Fachmagazin PNAS. Impfstoffe enthalten nicht nur abgestorbene Viruspartikel, sondern auch Hilfsstoffe. Aluminiumsalze zum Beispiel. Bei manchen Totimpfstoffen verstärken sie die Immunantwort. Aber können uns diese Hilfsstoffe auch schaden? Die Frage ist relevant und deshalb hat sich eine dänische Studie die Wirkung von Aluminiumsalzen jetzt genauer angeschaut. Die gute Nachricht? Kein Befund. Ein Zusammenhang mit Allergien, chronischen oder neurologischen Krankheiten wurde nicht entdeckt. Dass das nicht ins Weltbild von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. passt, dürfte inzwischen bekannt sein. Neu ist aber, Kennedy verlangt jetzt vom Journal, den Annals of American Medicine, wo die Dänen ihre Studie veröffentlicht haben, den Rückzug des Papers. Wie unabhängig darf die Wissenschaft in Kennedys USA noch sein? Christopher Weingart hat sich mit dem Vorgang befasst und steht jetzt neben mir im Studio. Fangen wir mit der Sachlage an, Christopher. Was ist das denn für eine Studie? Wie sind die Forscher um Andres Wied vorgegangen?
Also es handelt sich dabei um eine Kohortenstudie aus Dänemark. Das ist eine Gruppe an Forschenden, die das gemeinsam mit dem Staatlichen Institut zur Erforschung von Infektionskrankheiten rausgefunden hat. Und zwar geht es dabei darum, die Wirkung von Aluminiumsalzen auf 50 chronische und andere Erkrankungen und Störungen zu testen. Das Ergebnis ist klar, diesen Zusammenhang, den gibt es nicht. Das ist auch wichtig, weil die Datengrundlage dieser Studie so riesig ist, denn die Forschenden beziehen sich auf alle Kinder, die in Dänemark zwischen 1997 und 2018 geboren wurden, die mindestens einmal geimpft wurden und nicht vor ihrem zweiten Lebensjahr verstorben sind. Ich habe die Zahl mal mitgebracht. Das sind insgesamt 1.224.176 und das macht die Studie dann auch so aussagekräftig.
Das Paper hat den strengen Peer-Review-Prozess durchlaufen. Trotzdem kritisiert Kennedy die Studie in einem Online-Artikel scharf. Was genau kritisiert er und wie stichhaltig sind seine Argumente?
Kennedy führt einige Punkte an, die ihn stören. Ich habe jetzt mal drei mitgebracht. Erstens kritisiert er, dass es keine Kontrollgruppe gibt. Zweitens, dass die Rohdaten nicht veröffentlicht wurden. Und drittens, dass die Kinder, die vor dem zweiten Lebensjahr verstorben sind, nicht auftauchen. Aber für all das gibt es auch gute Gründe. Erstmal, um Langzeitfolgen von Impfungen herausfinden zu können, müssen die Kinder lange genug leben, damit man das überhaupt erforschen kann. Zweitens, die Gesundheitsdaten von über 1 Million Däninnen und Dänen zu veröffentlichen, das ist datenschutzrechtlich selbstverständlich nicht möglich. Und drittens, wäre die Kontrollgruppe auch einfach zu klein. Denn nur ungefähr 2% der Kinder in Dänemark sind überhaupt nicht geimpft. Und das ist auch keine Stichprobe, die die Gesellschaft repräsentieren würde. Deswegen sagt Stefan Fietz, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, auch, dass die Studie durchaus aussagekräftig wäre, selbst ohne Kontrollgruppe.
Hier werden mehrere Gruppen untersucht, die sich durch die erhaltene Aluminiummenge deutlich unterscheiden. Und dann können Sie aus der statistischen Analyse der Ereignisse in diesen verschiedenen Gruppen solide Rückschlüsse ziehen für die Studie.
Kennedy führt für sich selbst eine Studie aus dem Jahr 2023 an, interessanterweise mit praktisch derselben Methodik wie die dänische Studie jetzt. Der Unterschied ist, die dänische Studie hat die größere Stichprobe, die Datenerhebung ist über 20 Jahre lang einheitlich geblieben und natürlich das Ergebnis ist unterschiedlich. Und damit kontert Anders Wied, einer der Co-Autoren der dänischen Studie, auch Kennedys Kritik und widerlegt ihn so mit seinen eigenen Argumenten. Deswegen sagt auch Stefan Fietz, die dänische Studie ist aussagekräftig, die von 2023 nicht. Und das Ergebnis ist klar, das Journal lehnt den geforderten Rückzug ab.
Wie kann man Kennedys Vorgehen denn jetzt vor diesem Hintergrund bewerten?
Ja, dass ein Gesundheitsminister jetzt entscheiden will, welche Studien veröffentlicht werden und welche nicht, das ist erstmal ein massiver Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Aber das ist auch nichts Neues bei Kennedy, sondern passt in seine Vorgehensweise gegen Impfungen. Er kürzt Mittel, er streicht womöglich jetzt die Covid-Impfung komplett vom Markt und jetzt greift er auch seriöse Studien an.
Das ist also jetzt vorerst der letzte Schritt. Mit der Strategie, die dahinter steht, hast du dich in den letzten Wochen intensiv befasst, Christopher Weingart. Die dreiteilige Feature-Reihe heißt Gesundheit made by Kennedy. Wer sie noch nicht kennt und mehr wissen will, der findet sie in der Deutschlandfunk-App im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt. Danke, Christopher. Als der Physiker Stephen Hawking wegen seiner fortschreitenden Lähmung nicht mehr sprechen konnte, half ihm ein Computer. Sein Geist sei frei, diktierte Hawking mühsam und Silbe für Silbe damals noch durch Bewegungen seines rechten Wangenmuskels in den Computer. Das ist lange her. Vor 2 Jahren demonstrierten Forscher, dass es grundsätzlich machbar ist, Sprache direkt aus dem Gehirn auszulesen. Und in einer aktuellen Folgestudie zeigt das Team jetzt, schon an Wörter zu denken, könnte reichen, um sinnvoll zu kommunizieren. Wie das funktioniert und ob der Geist trotzdem frei bleibt, das wollte Anneke Meyer wissen.
Benjamin Abramovich Crusser ist Doktorand an der Stanford University in den USA. Weil er eine Oma hat, die aus Hannover kommt, spricht er ganz gut Deutsch.
Wir entwickeln Neurotechnologie für Leute, die mit Paralysis, ich weiß nicht, almost got there. Yeah.
Über seine Forschung spricht er aber dann doch lieber auf Englisch. Zu sagen, was man sagen will und auch verstanden zu werden, das ist nicht immer ganz leicht. Für die Menschen, für die Benjamin forscht, reicht es dabei nicht einfach, die Sprache zu wechseln. Er arbeitet an der Entwicklung von Neurotechnologien, mit denen Menschen, deren Stimmbänder gelähmt sind, sich wieder mitteilen können.
We work with really amazing participants that
Wir arbeiten mit wirklich tollen Studienteilnehmern, mit Pionieren, die unsere Forschung unterstützen, in der Hoffnung, dass daraus nützliche Hilfsmittel entstehen. Bei dem Ansatz, den wir verfolgen, lesen wir Signale von Hirnzellen aus. Alle unsere Probanden haben sich dazu bereit erklärt, einen Elektrodenchip ins Hirn implantiert zu bekommen, der etwa die Größe einer Erbse hat. Es ist wirklich wichtig, im Blick zu behalten, dass diese Art von Technik noch sehr experimentell und nur im Rahmen von klinischen Studien verfügbar ist.
Die Idee, Sprache über ein Brain-Computer-Interface direkt aus dem Gehirn auszulesen, ist nicht neu. Bis vor kurzem funktionierte das aber noch nicht besonders gut. Vor 2 Jahren gelang dem Team des Neuroprosthetic Translational Laboratory, zu dem auch Benjamin gehört, aber eine neue Bestleistung. Sie schafften es, mit einer Genauigkeit von etwa 80%, 60 bis 70 Wörter pro Minute auszulesen. Das ist etwa halb so schnell wie gesprochene Sprache. Aber zum ersten Mal in einem Bereich, der schnell und genau genug ist, um nützlich zu sein. Allerdings mussten die Versuchspersonen dafür, so gut es ging, versuchen, Sprachbewegungen zu machen. Das ist für gelähmte Personen langwierig und anstrengend. Besser wäre es, einen inneren Monolog hörbar zu machen.
Das ist so, als ob man sich vorstellt, Wort zu Wort einen Satz zu sagen, aber ohne, dass man das in den Mund bewegt oder so.
Tatsächlich gelang es bei 4 Versuchspersonen, die gedachte Sprache auszulesen. Und das, obwohl die Signale in einem Bereich des Gehirns gemessen wurden, der für Bewegung zuständig ist, dem Motorkortex. Die Aktivierungsmuster für den Versuch, einen Laut zu sprechen und ihn zu denken, waren ähnlich, für gedachte Sprache aber deutlich schwächer. Wie genau die Repräsentation von gedachter Sprache im Motorkortex zustande kommt, ist noch nicht klar, aber bei einem ist sich Benjamin Abramovich Crusser sicher.
So, this is not mind reading in, I think, the way it's painted in sci-fi.
Mit Gedankenlesen hat das nichts zu tun.
There are many people in the field who have put out evidence showing that.
Es gibt sehr viele Untersuchungen, die zeigen, Gedanken sind nicht wie ein Fluss von Wörtern in deinem Kopf. Es ist ein diffuser, multimodaler Prozess.
Allerdings ist auch bekannt, dass manche Menschen in Gedanken mehr mit sich sprechen als andere. Droht da nicht die Gefahr, dass innere Angelegenheiten aus Versehen öffentlich werden? Um das auszuprobieren, stellte das Team den Versuchspersonen mehrere Aufgaben, bei denen viele Menschen in Gedanken Wörter formen, ohne die Absicht, sie laut zu äußern. Und tatsächlich, vereinzelte Wörter erkannte das Brain-Computer-Interface korrekt, zum Beispiel, wenn es darum ging, Dinge zu zählen. Meistens blieb die Technik aber ahnungslos.
Sobald die Leute spontane innere Sprache benutzten, also zum Beispiel an den Text ihres Lieblingsliedes dachten, da kam nichts Vernünftiges bei raus.
Mit neuen Hirnimplantaten und immer besser werdenden Auswertmethoden könnte sich das ändern. Deshalb haben die Forschenden lieber vorgesorgt.
Es gibt die Möglichkeit, den Nutzern ein Passwort einzurichten, mit dem sie, auch wenn sie komplett gelähmt sein sollten, das System an- und ausschalten können.
Sprache direkt aus dem Gehirn auslesen, das war ein Beitrag von Anneke Meyer und hier geht es weiter mit den Meldungen und Michael Stang.
Ein deutsch-chinesisches Team hat das Genom von Zwergseepferdchen sequenziert. Dabei entdeckten die Evolutionsbiologen einen Genverlust, der für die verkürzte Nase der Tiere verantwortlich ist. Das Fehlen eines Gens sorgt dafür, dass die Nase nicht wie bei anderen Arten konstant wächst, heißt es im Fachblatt PNAS. Die Stupsnase der nur 2 Zentimeter großen Tiere ähnelt den Polypen der Korallen, in denen die Winzlinge gut getarnt leben. Zudem machen genetische Anpassungen die Seepferdchen widerstandsfähig gegen die Gifte der Koralle.
Schon vor 9200 Jahren wurde Getreide geerntet.
Und zwar wilde Vorläufer von Gerste mit Steinsicheln im Gebiet des heutigen Usbekistan. Das berichtet ein Team der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking. Demnach waren damals schon ausgeklügelte Formen der Pflanzennutzung weit verbreitet. Bei Ausgrabungen hatten die Forschenden geerntete Pflanzenreste von Wildtypen von Gerste, Pistazien, Äpfeln und Ölweiden entdeckt. Domestizierte Formen von Gerste, die den Beginn der Landwirtschaft markieren, sind erst vor etwa 8000 Jahren im Gebiet des heutigen Iran bekannt.
Frühe Vorhersagen zum Meeresspiegelanstieg waren recht genau.
Ein internationales Forschungsteam hat die Prognosen für den klimabedingten Meeresspiegelanstieg evaluiert, die 1996 im Bericht des Weltklimarats IPCC aufgestellt wurden. Dieser sagte einen globalen Pegelanstieg von 8 Zentimetern für die nächsten 30 Jahre voraus. Obwohl es damals noch keine flächendeckende, satellitengestützte Überwachung von Klima und Ozeanen gab, war die Vorhersage mit einem tatsächlichen Anstieg von 9 Zentimetern erstaunlich präzise, heißt es im Fachblatt Earth's Future.
Auch wenn es paradox klingt, Vitaminmangel kann vor Malaria schützen.
Die Tropenkrankheit wird durch Mücken übertragen. Der Parasit Plasmodium falciparum ist auf Vitamin B2 oder Riboflavin angewiesen, um sich in den roten Blutkörperchen seines Wirtes zu vermehren. Eine Studie im Fachblatt PNAS zeigt nun, Familien in Italien und Ruanda mit einem genetischen Vitamin B2-Mangel sind vor Malaria geschützt. Schon länger gab es die Vermutung, dass Menschen mit einem natürlichen Mangel an Riboflavin weniger anfällig für eine Malaria-Infektion sind. Diese These konnte nun experimentell bestätigt werden.
Der Vogelzug beeinflusst das Altern.
Ein Team aus Frankreich hat Daten einer Langzeitbeobachtung von knapp 2000 Flamingos ausgewertet. Ziel war, die evolutionären Risiken und Vorteile der Migration bei Rosa-Flamingos zu analysieren. Hunderte der in der Provence lebenden Flamingos verbleiben permanent vor Ort, während andere im Winter nach Spanien, Italien und Nordafrika ziehen. Demnach lebten die sesshaften Tiere im Schnitt 6,7 Jahre länger, jedoch alterten diese Vögel schneller als ihre wandernden Artgenossen, heißt es im Fachblatt PNAS. Im Vergleich zu Zugvögeln hatten ortsansässige Tiere eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich fortzupflanzen.
Die Fingerlänge zeigt die Gehirngröße an.
Denn Primatenarten mit längeren Daumen besitzen im Schnitt größere Gehirne. Das hat ein Team der Universität von Reading bei 94 lebenden und ausgestorbenen Primatenarten herausgefunden. Ziel war zu verstehen, wie bestimmte Primaten ihre jeweiligen Fähigkeiten entwickelten. Demnach hatten Arten mit relativ längeren Daumen durchweg größere Gehirne, heißt es im Fachblatt Communications Biology.
Sternzeit, 26. August. Die NASA und die Rakete von Sachsen-Anhalt. Die Raketentechnik in Deutschland nahm 1931 in Dessau ihren Anfang. Dort startete Johannes Winkler eine Rakete mit flüssigem Treibstoff. Zum Ort dieser Pioniertat kommt man, kein Scherz, mit der NASA. Mitte Juni ging es im DLF-Weltraum-Newsletter Mr. Sternzeit um das drohende Ende der NASA aufgrund finanzieller Kürzungen. Ein Leser berichtete, die NASA sei dabei, sich auf dem alten Kontinent unabhängig zu machen von den Politkapriolen in Washington. Zu bestaunen sei dies auf nasa.de. Was zunächst wie ein Scherz anmutete, entpuppte sich als kuriose Entdeckung. Die deutsche NASA ist der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt. Das Logo mit zwei geknickten Linien, die sich in einem Kreis fast berühren, erinnert entfernt an das Logo der etwas berühmteren NASA jenseits des Atlantiks. Die schickt noch Raumsonden ins All und erforscht die Tiefen des Kosmos. Doch auch die deutsche NASA braucht sich nicht zu verstecken. Mit Bus und Bahn hilft sie, himmlische Orte am Boden zu erreichen. In der Altmark ist das nächtliche Firmament besonders dunkel, perfekt für den eigenen Blick ins All. In Wittenberg hat einst Rheticus gelehrt. Er hat Nikolaus Kopernikus überzeugt, endlich sein neues Weltbild mit der Sonne im Zentrum des Planetensystems zu veröffentlichen. Noch weiter zurück reicht die Himmelsscheibe von Nebra. Das Museum, in dem sie ausgestellt wird, ist ein NASA-Ziel. Ebenso wie GOSEC mit dem berühmten Sonnenobservatorium, das rund 7000 Jahre alt ist. Mag die NASA in den USA wackeln, die in Sachsen-Anhalt bleibt.
Und den Newsletter, der gerade erwähnt wurde, können Sie unter deutschlandfunk.de/newsletter abonnieren. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.